Weißt du, ich hatte das Gefühl, ich bin jemand, der mit diesen Gescheiterten, Ausgekotzten, mit diesen schwierigen Leuten halt gut kann. Warum auch immer. Aber sie wussten, hast du was, kriegst du die Medizin, die notwendig ist und die richtige ist, und hast du nichts, schmeißt du dich raus.
Joe Bausch war über 30 Jahre lang Gefängnisarzt in einem richtig harten Knast. Außerdem spielt er seit 1997 den kantigen Gerichtsmediziner Dr. Josef Roth im Kölner Tatort. Joe Bausch hat sich immer dafür interessiert, warum Menschen auf die schiefe Bahn geraten. Und vielleicht ist das deshalb eines seiner Lebensthemen, weil ihm selbst oft prophezeit wurde, als Verbrecher zu enden. Wie kam es dazu? Was war da los mit dem jungen Joe? Hier erzählt er's im SWR 4 Promi Talk.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Joe Bausch ist mein Gast. Herzlich willkommen, Joe. Ich freue mich sehr.
Hallo, Jörg.
Die Maske hat ganz schön viel Puder anschleppen müssen heute für uns zwei Frisurenwunder. Die haben ordentlich draufgepackt.
Ja, bei mir ging es in die Falten, bei dir ging es sofort auf die Haut.
Ich hoffe, die haben für die folgenden Gäste noch ein bisschen was übrig. Joe, es gibt so schöne Sinnsprüche, die man sich an die Wand hängen kann. Kennst du auch, ne? Irgendwie hab Sonne im Herzen oder sowas wie das Leben muss man tanzen. Ist auch immer gern genommen. Bei dir steht, glaube ich, an der Wand, das Leben muss man aushalten. Das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, klingt nach ein bisschen Qual.
Naja, es ist aber nicht gemeint, dass es nur Qual ist. Ich finde, man kann auch sagen, man muss das Leben nehmen, wie man es bekommt oder sowas, aber man muss es aushalten können. Mhm. Ist bei mir ein aktiver Prozess. Also ist nicht erdulden, ertragen, so nach der Devise, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Richtlein her, das hat meine Mutter noch an der Wand hängen gehabt. Sondern es ist einfach so, das Leben hat tolle Momente, es bereitet dir tolle Begegnungen, es ist, manches ist heftig.
Ja.
Und das gehört alles dazu, was ich mit aushalten. Mhm. Man muss es halten.
Okay.
Aushalten ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man muss es halten. Und für sich auch behalten, weil es ist lebenswert, es ist geil.
Aber genau, das ist jetzt schön, dass du das gesagt hast, weil es klang natürlich erstmal so, als würde das über dem Schreibtisch eines Menschen hängen, der die positiven Seiten vielleicht nicht so sehen kann oder zu viel Schlechtes erlebt hat, um sie sehen zu können.
Gegenteil. Ich bin trotz allem, was ich gesehen habe in vielen Jahren im Knast, also mit schwierigen Menschen, bin ich ein durchaus positiver Mensch. Also ich habe ein positives Menschenbild, ich bin voller Lebenslust, ich finde für so einen alten Sack wie mich, hey.
Gerade mal 72. Wie ein Baum kommst du hier rein, ne? Gerade muskulös, oder?
Übertreibe nicht.
Nein? Aber du machst was, oder?
Ja, ich bewege mich ab und zu. Ich gehe viel auf die Bühne und bewege mich vorwiegend auf der Bühne.
Okay.
Das hält mich fit und jung, weil da muss ich gut aussehen und kann mich nicht gehen lassen.
Das hast du gerade gesagt, dein Menschenbild ist ein positives, obwohl du sehr viel Schlimmes gesehen hast. Ja. Du warst 32 Jahre lang Arzt im Gefängnis und zwar in einem der schlimmsten, die wir in Deutschland haben. Glaube ich, was waren es, bis zu 1500?
1150 so. Erwachsene Männer, also davon 150 Sicherungsverwahrte, relativ viele Menschen in sehr langen Haftstrafen, deshalb war ein komplettes Hochsicherheitsgefängnis, das Ganze. Also wenn einer mal kam mit weniger als 5 Jahren, haben wir gesagt, der lohnt ja nicht, dass sie auspacken. Ja, es ist schon ein bisschen
Wochenendgast.
Elite-Denken, so ein bisschen muss man natürlich auch, das kann man besser aushalten, wenn man es mit dem Augenzwinkern macht. Und das ist schon eine harte Kiste mit schwierigen Menschen.
Und trotzdem sagst du, im Menschen steckt was Gutes oder absolut. Der Kern ist gut und glaube, dann passiert
Mensch,
was. Und
ich glaube, der Mensch ist so von seiner Grundbeschaffenheit, also mal das Modell Mensch, ist dazu da, dass die meisten, die ich kenne jedenfalls, die suchen Ausgleich mit ihren Nachbarn, die suchen Freunde, die wollen verträglich und auch gerecht mit allen umgehen. Wir wissen das auch aus der Forschung, dass wir so starten eigentlich. Und dann kommt uns das eine oder andere dazwischen. Aber wir sind, ich sag immer, in zum Beispiel in der Gaußschen Verteilung, in der großen Glocke sind links Mutter Teresa und ich und auf der rechten Seite sind halt Charles Manson und noch ein paar andere. Und wir müssen uns damit bescheiden, dass wir halt einfach, sag ich mal, so unspektakulär unter der großen Glocke sind und kokettieren mal nach rechts mit Charles Manson, nach links mit Mutter Teresa, beides ist ein bisschen schwer hinzukriegen. Und ich glaube aber, wir sind in der Überzahl. Die Guten, die Sympathischen sind in der Überzahl. Und ich sag dir ganz ehrlich, bei meinen Lesereisen habe ich das Gefühl, es ist der Beweis. Die Menschen, die da hinkommen zu Lesungen, gehören halt einfach zu denen, die mir signalisieren, hey, es besteht Hoffnung. Mhm. Es ist gut, auf Menschen zu vertrauen.
Ich weiß, dass du jetzt auch, ich weiß nicht, ob es eine richtige Forschung ist, aber es hat dich immer unglaublich interessiert, was muss passieren, damit Menschen dann in deinem Bild so Richtung Charles Manson, Serienmörder, rüberkippen. Wir werden heute auch über deinen Lebenslauf sprechen und wenn man deinen Lebenslauf, deine Geschichte anschaut, das hätte ja auch komplett schief gehen können. Du hattest keinen guten Start, du hattest eine ganz harte Kindheit, harte Jugend.
Wie viele andere in dieser Zeit auch. Ich gehöre zu der Generation 1953 geboren. Also werden sagt immer so, die nach 45 bis 65 geborene Generationen, das sind ja mehrere, sind halt einfach von traumatisierten Vätern, traumatisierten Eltern erzogen worden. Es gab die schwarze Pädagogik, das war wir damals, heute sagen wir schwarze Pädagogik. In der Zeit war das gang und gäbe. Wir wurden geprügelt von Nachbarn, von Eltern, von Lehrern, von Priestern. Also jeder hat geschlagen. Bis 1969 war das okay. Und als Kind, man kannte das auch gar nicht anders. Mhm. Also man bekam mal mehr, ich bekam mehr, weil ich war rothaarig. Bevor ich die Haare verlor, hatte ich rote Haare. Ja. Und das rothaarige Kind, in der Richtung hieß es immer, wenn du den schlägst, triffst du immer den Richtigen.
Das ist ja übel. Das heißt, die Mitschüler haben dich dann auch noch...
Die Mitschüler haben mich auch noch gefoppt, bis man sich halt gewehrt hat. Ja. Und dann war man halt der Giftige, also der rothaarige Teufel. Mhm. Und was man machte, es war auffällig. Und ich habe in Erinnerung, dass meine Mutter in diesen Tagen, in dieser frühen Kindheit, schon sagte, mein Gott, warum kannst du nicht so sein wie alle anderen? Also dieses Angepasstsein in dieser Nachkriegszeit, der Adenauer-Ära und auch danach noch von Ludwig Erhard, das war man wollte am besten gar nicht auffallen, man sollte auch nicht wissen, dass es einem besser geht. Also es war alles noch geprägt von, ob das gut geht. Mhm. Ja, mal gucken. Also bloß nicht auffallen.
Ja, warst du aufsässig? Und bist du gleich neben raus oder wie man sagt?
Nein, ich kann es mir heute im Nachhinein sagen, wenn ich heute so unterwegs wäre als Kind, bekäme ich Ritalin, bis ich schiele. Also weil ich war halt einfach ein sehr quecksilbriges Kind, so beschreibe ich das. Ich war bewegungsintensiv, ich war neugierig, ich war impulsiv. Also alles, was man damals hatte, dieses... dieser rothaarige Teufel. Mhm. Ja, also ich hatte da noch die Leuchtfarbe auf dem Kopf. Und das hat natürlich in dieser Zeit alle provoziert. Ja. Die Lehrer wussten mit mir nicht auszukommen. Mhm. Meine Eltern wir hatten ja keine Zeit. Mhm. Und am besten war halt, unauffällig zu sein. Und von mir wurde verlangt, dass ich nicht auffalle. Mhm. Das ist mir da nicht gelungen, obwohl ich gerade in dieser Zeit alles getan habe, so zu sein wie alle anderen.
Und dann gibt's die Geschichte, dass du zum Beispiel, weil zum Thema nicht auffällig sein, du als Junge oder als Kind, ich weiß nicht, wie alt du warst, die Totenglocke geläutet hast in der Kirche in eurem Dorf. Das war natürlich dann die maximale Aufmerksamkeit.
War sicher, keine Frage.
War das ein Streich? Ein Versehen? Nee,
Es war kein Streich, weil Bauernbuben müssen in der ganzen Sommerzeit mit auf zum Mehrzeicher, zum Getreideernten hinaus. Und in der Zwischenzeit hat man in dieser Kirche die Glocken von Handbetrieb mit dem Seil auf elektrische Geschichten umgebaut. Und ich komme in diese Sakristei seit Monaten das erste Mal und frage, was ist das für ein kleiner grauer Kasten? Oh. Und einer von den Kursen sagt, ja, drück doch mal drauf. Ja. Und mir muss man das nicht zweimal sagen, also heute immer noch nicht. Und dann drücke ich halt drauf und zum Entsetzen von allem höre ich, dass das offenbar der Schalter war, der die Totenglocke betätigt hat. Daraufhin kam irgendwann natürlich der Priester in die Sakristei geschossen und hat mich furchtbar durchgelassen. Ich dachte, er schlägt mich.
Wirklich? Also du sagst mit einem Lächeln, aber es war ernst, oder?
Das war für mich, also ich dachte wirklich, also das hatte nochmal eine Dimension vom Prügeln, die kannte ich so nicht. Und deshalb bin ich halt geflüchtet und bin raus. Ich habe das nicht stumm ertragen wie alle Male zuvor, sondern das war wirklich so eine Nummer, ich bin geflohen. Ja. Ich bin geflohen aus der Kirche, habe mir diesen Kragen, den Rock und alles, was der Ministrant ja so am Leibe trägt, abgeworfen. Und bin meinem Vater dann in die Hände gelaufen, der ganz spät, wie die Bauern halt nun mal sind, zum Gottesdienst ging und er sah mich, putzte mir dann das Blut von dem Kopf und der Stirn und fragte, was ist los? Und ich sagte, ja, der Pfarrer hat mich verprügelt und dann nahm er mich an der Hand, sagte, komm mit. Und dann gingen wir zurück und dann stand er in der Tür von der Sakristei und sagte für einen Satz, für den habe ich ihn lange Zeit geliebt, obwohl er furchtbar schlimm ist. Er sagte zu dem Priester, hör zu, der Einzige, der meinen Sohn schlägt, bin ich. Mhm. Machst du das nochmal, nagel ich dich mit einer Mistforke bei mir ans Scheunentor zu ab. Ich bin irgendwie hinausgewachsen, weil das war so klar, du nicht fertig. Mhm. Das war aber für mich natürlich auch das Ende meiner vielleicht damals noch erträumten Karriere als Priester. Also ich war gut, die Performance fand ich klasse, ich fand die Gesänge toll und so. Ich war ein super Priester geworden, so ein Ende.
Ja, wirklich jähes Ende. Aber was dir da gefallen hat, war die Inszenierung dieses Schauspielartige auch schon. Ne? Da war schon der Schauspieler in dir gefragt.
Ich mochte die Zeremonie, die Musik, den Score. Mhm. Ich will dir nicht erzählen, was ich alles als pubertierender junger Mensch für Bilder in dieser Kirche gesehen habe, da willst du nicht dabei sein. Aber ich fand die Performance fand ich toll.
Ja. Jetzt, ich kenne diese Geschichten deshalb, weil ich dein Buch gelesen habe, Verrücktes Blut. Ja. Da erzählst du deine Lebensgeschichte, die wirklich hart ist. Das ist nicht die einzige harte Geschichte, aber dieser Pfarrer hat noch eine Story geliefert, die müssen wir noch erzählen. Der hat mit so einem Eifer und Geifer gepredigt und mit so einer Inbrunst, dass ihm die Zähne im Gottesdienst manchmal rausgeflogen sind. Also das Gebiss, die dritten Zähne. Und das war dann eure ehrenvolle Aufgabe, dem die Zähne wiederzubringen.
Naja, der predigte auch tatsächlich nicht nur von vorne, sondern ging oben noch auf die Kanzel. Damit hatte er auch die Bauern und die Viehhändler auf der Empore noch im Blick unmittelbar. Und da er die Namen nannte, auch während der Predigt. Also wenn er gesagt hat, wenn die Sophie weiter mit dem Helmut, das hat der liebe Gott, der nannte Namen. Deshalb hatte der die Hütte voll. Das wäre heute nicht anders. Aber er tobte. Und ich sage immer, er war der Savonarola aus dem Westerwald. Mhm. Und er schrie und tobte und dann fiel ihm die Kastagnette aus dem Gesicht. Und dann war es unsere Aufgabe mit einem gestärkten Leinentuch. Das war extra, trug man das am Mann. Mhm. Dann nahm man die Kastagnette und brachte sie so halbe Treppe hoch. Er nahm die, schubte sich wieder
und weiter ging's
ins Maul und tobte weiter. Also es hatte etwas Besonderes. Es hat mir so mit Inbrunst predigt. Naja. Also es hatte was Inbrunstiges, was der da machte.
Du hast gesagt, im Westerwald, ein Dorf, 900 Einwohner, 7 Kneipen. Dafür habe ich euch ein bisschen beneidet. Das ist
natürlich eine sensationelle Quote. Ich glaube, gibt es nur eine, wenn überhaupt.
Wie überall.
Aber es waren, ob es 7 waren oder 5, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber es war eine beträchtliche Zahl. Mhm. Man konnte als Pubertierender, wenn man dann die 10 Mark oder 20 Mark Taschengeld zusammen, konnte man einmal so rumgehen am Sonntag und überall mal ein Fanta, ein Pluna oder sonst was
trinken. Oder sonst was.
Und man kam rum. Ja. Also man kam mit der Kohle rum. Und heute ist da, glaube ich, vielleicht nur eine einzige, wenn es hochkommt.
Das hast du vorher gesagt, als dein Vater sagte zu dem Pfarrer, wenn einer meinen Sohn verprügelt, dann ich. Das ist natürlich eigentlich ein fürchterlicher Satz, weil er hat dich ja verprügelt. Aber das war zu der Zeit fast schon so eine Liebeserklärung an den Sohn, so eine ganz verquere Art.
Auf eine verquere Art natürlich. Mein Vater hatte mich ausgeguckt als Erstgeborener, war klar, ich werde den Bauernhof übernehmen. Das war gesetzt.
Aha.
So, und er wollte mir mit aller Härte auch ganz schnell draufschaufeln, was man wissen muss fürs Leben, dass man Verantwortung trägt, dass man nicht kneift, wenn es gewittert, dass es kein Grund ist, die Flinte ins Korn zu werfen, wenn das Korn verhagelt ist, dass es immer wieder heißt, angreifen. Es gibt hier nicht von wegen, dann habe ich aber keinen Bock mehr, sondern du gehst immer wieder von neuem raus. Und da gab es noch nicht den Satz, wenn du liegst, Krönchen aufsetzen, weitermachen, sondern es war diese Form der Selbstverpflichtung, der Verantwortung und auch der daraus resultierenden Selbstverpflichtung, das ist etwas gewesen, das habe ich sehr früh draufgekriegt. Nicht immer ganz freiwillig, aber mit einer klaren Ansage. Und dazu gehörte halt eben natürlich, ich habe bei meinem Vater auch nicht Kram, weil ich kann sagen, der hat mich geprügelt, weil er immer so etwas hysterisch war. Es regnete, die Viecher drohten durchzugehen, es klappte etwas nicht, er war immer in einer großen Hektik. Aber das rechtfertigt natürlich nicht, dass man einfach jetzt jemanden prügelt. Und es gab in diesem Dorf einen Satz, der war böse, der hieß immer, wenn du Kinder schlägst, schlag sie nicht gegen den Kopf. Sonst wären sie blöd. Also das dürfte man heute, boah, ich finde das schon heftig.
Ja. Welche Rolle hatte deine Mutter?
Meine Mutter war eine gottergebene Frau, muss man sagen. Die hat das, sie war sehr religiös, fast schon hatte das was Bigott anmutendes. Heute würde man sagen, die war Bigott, sehr religiös, sehr gläubig. War dem lieben Gott dankbar, dass sie noch im Alter von 39, 42 noch zwei gesunde Kinder bekommen hatte, nach vielen vergeblichen Anläufen. Also eine gottesfürchtige Frau, aber auch also jetzt nicht so eine starke Persönlichkeit, weil das war ja nun mal auch eine Generation, die noch weniger als meine Generation in der Lage gewesen ist, Grenzen zu setzen, ihren Eltern Grenzen zu setzen, der Gesellschaft Grenzen zu setzen und eigene Bedürfnisse durchzusetzen, eigene Bedürfnisse zu formulieren. Das hatten die nicht gelernt, das habe ich erst gelernt. Da war ich vielleicht schon Ende 30, Anfang 40.
Aber war sie der liebevollere Teil? Wenn man sagt, der Vater war hart.
Sie war schon liebevoll, aber sie war halt einfach auch so, meine Mutter hatte irgendwie, das hat das mein Frauenbild ein bisschen durcheinander gebracht. Die konnte sozusagen, die konnte es addieren. Die konnte an irgendeinem Samstagnachmittag, war dann so ein Punkt, wo es sagt, so jetzt reicht's, dann das und das und das und das. Und dann bekamst du den Arsch versohlt. Und mein Vater war eher der impulsive Mensch.
Also der direkt ausgeteilt.
Der schmiss sofort mit irgendwas. Ja. Das war dann lebensgefährlich, aber der dann wusste, Ursache und Wirkung konnte man unmittelbar miteinander verbinden. Bei meiner Mutter war das so dieses... jetzt ist offenbar, ist jetzt 10 oder 12, Addition ist voll, Rechnung und Haken dran, jetzt Strafen. Das hat mein Frauenbild ein bisschen nachhaltig beeinflusst, weil ich immer so dachte, irgendwo gibt es einen Punkt bei meinen Freundinnen, die gucken immer freundlich, immer nett.
Du hast immer gewartet, dass die...
Und dann kommt
dann
der Tag. Da wird abgerechnet.
Ja, den Abrechnung, den Tag der Abrechnung.
Nein, das war das. Ja. Also liebevoll waren die schon. Ich kann nicht sagen, dass ich vernachlässigt worden bin. Natürlich emotional anders als heute. Da bin ich nicht alleine. Aber bei mir war es schon, da meine Eltern maximal eingespannt waren in Arbeit, in Gelderwerb, in harte Arbeit, war wenig Platz für Zärtlichkeit. Gar keine Frage. Und die hätte ich mir schon auch gewünscht. Ich glaube, ich hätte sie auch verdient.
Ja. Hat jedes Kind verdient.
Ja, aber ich fand es schon zärtlich, wenn mein Vater mir das Stück Brot, das den Kapp abgeschnitten hat und hat mir den geschmiert und sagt, hier, das war wie die heilige Kommunion, die mir jemand gibt. Oder hakte mich so unter, so am Bizeps hinten, so als würde er testen wollen, ob ich jetzt langsam auch kräftiger werde. Und das war schon eine liebevolle Geste mir, dann war ich 14, halt so einen Sack, einen Hafergetreidesack auf den Buckel zu legen und sagt, ich glaube, den schaffst du schon.
Hat er dir was zugetraut?
Vier Treppen da bist du gewachsen. Bis auf den Speicher und ich hätte mir, wenn man mich damals gelassen hätte, hätte ich mir gewünscht, ich schlafe ein und werde wach und bin groß und kräftig und diese scheiß Kindheit ist endlich vorbei. Das ist defizitäre Durchgangsstadium, wo man alle durch müssen. Das klingt böse, aber genau so hat man sich gefühlt.
Ja, bei dir kam natürlich was dazu. Also bisher klingt es natürlich hart, aber haben viele so erlebt. Der Bauernhof, die große Verantwortung, die Abhängigkeit vom Wetter, so dein Vater immer unter Anspannung. Und das hast du natürlich gespürt. Was bei dir aber dazu kam, du hast gerade gesagt, deine Eltern haben erst nach vielen Versuchen dann den potenziellen Hoferben, der du da nicht wurdest, bekommen. Es gab einen Jungen auf dem Hof und der, und da musste ich wirklich schwer schlucken, er hat dich sexuell missbraucht. Ja. Es war eine Art Stiefbruder, hast du ihn so kennengelernt?
Der war halt quasi ein Pflegekind, was meine Eltern schon aufgenommen hatten, so vor dem Hintergrund, wenn die keine eigenen kriegen, ist schon mal einer da, der groß und kräftig ist und Uwe war halt auf dem Hof. Uwe war größer als ich, der war ja schon 9 oder 11, genau wusste man nicht, wie alt er ist. Meine Mutter sagt, man hat ihn hierher gebracht und hat gesagt, dem könnte so, naja, lass ihn 10 gewesen sein. Und kam aus schwierigen Verhältnissen, deshalb war er bei uns. Und das gab ihm natürlich Halt und Ordnung. Und dann kam ich, und dann 2,5 Jahre später mein Bruder. Das heißt, sag ich mal, vielleicht die damit verbundene Hoffnung mal auf dem Hof quasi anstatt eines Erben zu realisieren, war zunichte. Er ging zurück zu seinen leiblichen Eltern oder in die Region, um halt mit 14 eine Maurerlehre zu beginnen. Das war ja damals das normale Schicksal. Dann bist du erwachsen. Mit 14 kannst du eine Lehre machen. Ne? Ja. Und kam aber nach 1,5 Jahren zurück aus Jugendheim und Jugendknast. Und meine Eltern haben ihn natürlich wiedergenommen. Meine Mutter war dankbar, mein Vater auch. Und er kam wieder, aber es hatte sich vieles verändert. Und ich war der Erste, der es gemerkt hat, weil Es fing ein Missbrauch an. Also am Anfang habe ich das noch unter Zärtlichkeit und Nähe und so weiter gedeutet. Ich habe schon Hinweise für eine sexuelle Komponente nicht benennen können. Ich merkte nur, wenn einer...
Wie alt warst du?
Ich war 4, als es anfing.
4?
Und es ging ungefähr von 4 bis 10. Und dann wurde es drängender und dann musste ich ihn halt eben, wenn wir spazieren gegangen sind, am Sonntag ging er irgendwo in eine Fichtenschonung, stellte sich an den Baum, ließ die Hose, macht die Hose auf und ich wusste, was ich dann zu tun hatte. Und das, ich wusste, das ist nicht in Ordnung, aber ich hatte keine Worte für das, was da war. Und ich wusste auch niemand, mit dem ich hätte darüber reden können. Auch in der Beichte, die ja dann irgendwann mal kurz danach anfing, habe ich noch gedacht, hey, wenn ich das sage, boah, ich habe es verschwiegen natürlich, weil ich dachte, dass kein anderer erzählt was von meinen Freunden darüber. Also muss es was Besonderes sein. Ich habe das lange Zeit, gut, und dann, bevor es dann zum Äußersten kam, also dass es dann so weit ging, dass man dachte, jetzt muss ich damit rechnen, dass er mich penetriert, bin ich in der Scheune irgendwie vor ihm weg. Ich war dann zäh und schon kräftig auch und habe mich gewehrt, bin in die Tiefe gesprungen. Habe mich nur oberflächlich verletzt oder auch nicht, das war ja egal. Schmerzen auszuhalten, das kannten wir ja. Mhm. Aber er hat mich danach nicht mehr angefasst, wohl vor dem Hintergrund, dass er dachte, jetzt eskaliert das Ganze und große Sorgen. Er hat dann angefangen zu saufen, meinen Vater zu bestehlen und mein Vater hat ihn dann irgendwie, als er 21 war, des Hofes verwiesen und gesagt, es reicht. Du bist jetzt volljährig, 21, du hast da Lehre, mit mir hier nicht mehr länger. Also da wusste mein Vater, auch meine Mutter, nichts von dem Missbrauch. Und er hat dann Rattengift gefressen und verschluckt und wurde von unserem Hausarzt im Bett, quasi wurde ihm der Magen ausgepumpt. Und ich stand dabei, Jörg, und ich habe damals mir gewünscht, dass er stirbt. Und das fand ich viel belastender über viele Jahre, als den Missbrauch, sondern dass ich in der Verlegenheit war oder in der Situation war, einem Menschen zu wünschen, dass er stirbt. Das kannte ich nicht. Das habe ich davor nicht, das habe ich danach auch.
Du schreibst es auch genau so im Buch, da habe ich ganz schön schlucken müssen und ja, es ist schlimm. Aber sag mir, wann hast du mit deinen Eltern irgendwann mal drüber gesprochen?
Ich habe das versucht, als meine Tochter ungefähr so alt war, dass ich dachte, das könnte so das Alter gewesen sein, wo es bei mir anfängt. Und meine Tochter war aufgeklärt, war pfiffig, war klar, eine andere Generation. Ja? Und dann wollte ich von meiner Mutter ungefähr wissen, wann fing das etwa an? Also ich habe versucht, irgendwie, war ich 5, war ich 6, war ich 7, war ich 8? Weil man macht sich ja als Opfer immer Gedanken, inwieweit war man selber auch schuld daran. Und als mir dann plötzlich klar wurde, dass ich 4 Jahre alt war, als es alles anfing, 4,5, war ich fertig und ich wollte mit meiner Mutter weiterreden und da sagte sie, hör auf, ich will darüber jetzt nicht reden, lass uns aufhören. Und das fand ich, über viele Jahre fand ich das wie ein Verrat an mir. Ich habe ihr längst verziehen, gar keine Frage, weil wahrscheinlich hat sie diese Wahrheit auch nie wissen wollen, weil das hätte sie ja auch gewisserweise schuldig gemacht, dass sie es nicht gesehen hat oder mitgekriegt hat. Die Kiste ist gelaufen. Ich habe das in dieses Buch nicht hineingeschrieben, weil ich mir das vom Leib schreiben wollte. Das musste ich schon vorher loswerden. Mhm. Also weil schon meine ersten Freundinnen haben mir gesagt, okay, Sex kannst du, aber von Zärtlichkeit hast du keine Ahnung. Mhm. Also das war so immer so etwas und ich bin jetzt eine Generation, wir mussten uns das Vorspiel draufschaufeln, damit wir überhaupt akzeptiert wurden oder sowas. Und es hat mich früh dazu gebracht, darüber zu reden. Und das war gut so, dass ich das jetzt nochmal in das Buch gepackt habe, verdankt sich alleine der Tatsache, dass ich gesagt habe, wenn ich die Hinterbühne öffne, so nennen wir das ja als Schauspieler, dann mache ich sie auf, dann gehört das mit dazu, weil ich bin auch stolz darauf, dass ich es geschafft habe, von dem Opfer von damals, dann ein Mann zu werden, der über 32 Jahre vorurteilsfrei, ohne Ressentiments, Straftäter, die das auch getan hatten, zu behandeln. Das kann ich von mir mit gutem Recht sagen.
Weißt du, welcher Satz bei mir jetzt gerade noch so richtig hängen geblieben ist und fast wehtut? Ja. Dieses, du hast gefragt, wie alt war ich, 4 oder 5, und du hast gedacht, du bist schuld. Und das ist ja genau das Schreckliche an diesen Geschichten,
dass man die Schuld bei sich selber sucht über viele Jahre und denkt immer, hey, was war denn mit mir falsch? Das ist entsetzlich. Deshalb habe ich es reingepackt, weil ich sagen kann, den Leute, es gibt in jeder Schulklasse heute noch zwei Kinder, denen das Gleiche oder Schlimmeres passiert. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wo ich gedacht habe, okay, ich bin Schirmherr für Kinderrechte weltweit mit Klaus und Dietmar, ich engagiere mich da.
Dein Tatort-Kollegen, Kölner so, Tatort. Ne?
Und weißt du, wenn ich das zumache, dann ist es vergessen. Aber ich kann sagen, Leute, hey, es ist eine Chance, ihr redet drüber, macht es auf und macht es öffentlich. Und redet darüber, weil das wird euch helfen, so wie es mir lange Zeit auch wirklich auch gut geholfen hat. Das meine ich auch mit dem das Leben aushalten können. Und nicht als resiliente Nummer von wegen, ich habe einen dicken Haar nicht, sondern es ist ein aktiver Prozess, Sachen, die einem wirklich schwer zu schaffen gemacht haben, wieder in eine richtige Schublade zu packen und die irgendwie zu verarbeiten. Das können wir als intellektuelle Menschen und mit unserem Hirn. Das Hirn leistet unheimlich viel. Und das sollten wir Hoffnung haben und nicht darauf vertrauen, der eine hält es aus und der andere hält es weniger gut aus, da halte ich gar nichts von. Man schafft es, egal mit welcher Grundausstattung man sich aufmacht.
Jetzt hast du gerade gesagt, 32 Jahre dann eben auch mit Menschen gearbeitet als Anstaltsarzt, als Gefängnisarzt, die eben auch Kinder missbraucht haben. Du hast gesagt, das konntest du vorurteilsfrei tun. War das wirklich von Anfang an so?
Oder das war von Anfang an so, sonst hätte ich mir das nicht angetan. Warum? Ja. Also, sonst wäre ich ja wieder freiwillig wieder zum Opfer geworden, hätte das reaktualisiert. Also, so doof kann ich gar nicht sein. Ich wusste, ich kann das einordnen, ich habe eine Haltung dazu. Ich habe ein, zwei Mal Tätern, die mir gesagt haben, oh, es war doch nur, ich habe den doch nur den Penis gestreichelt oder in den Mund genommen. Dann habe ich gesagt, das glauben Sie jetzt, dass das jetzt kein Missbrauch gewesen ist. Also man so, dass man sagte, also ich habe nicht gesagt, ich kenne mich da aus, sondern ich konnte aber, sage ich mal, ein Bild dagegen stellen, wo der eine oder andere dann gesagt hat, ja stimmt, habe ich so mir in meinem bescheuerten Hirn nie ausmalen können. Also ich habe nicht gesagt, pass mal auf, da kenne ich mich bei aus, ja.
Ja, ja,
gut. Immer so, das machst ich, wollte ich auch nicht. Aber es ist ich war immer auch empathisch, aber ich fühlte mich nicht länger als Opfer. Weißt du? Ich konnte sagen, hey, ich bin auf der anderen Seite des Schreibtischs angekommen.
Ja, ja.
Guck mal da.
Ja.
Ich sitze auf dem Hocker, wo der Arzt sitzt, im weißen Kittel. Du sitzt auf dem Scheißhocker daneben. Und also ich hab's im Unterschied zu dir zu was gebracht. Das habe ich mir gar nicht so oft gedacht. Aber ich hatte keine Ressentiments.
Ja, aber das ist das Interessante, weil ich vorher gesagt habe, mit deiner Biografie hätte man auch auf die andere, genau.
Ja klar, als ich Abitur gemacht habe, waren alle der festen Überzeugung, der Bausch meidet ihn. Weil ich hatte die Haare ungefähr, was weiß ich, hier so lang. Es gibt Bilder davon, hier zwei rote Haare.
Das hatten
so lang.
Doch damals alle.
Ich habe gekifft, ich habe mit Drogen gedealt. Das war ja damals
ein Gammler.
Ein Gammler, am Anfang waren wir ein Gammler. Sag mal, du bist ein Gammler, oder? Ja, in dem Dorf haben sie gesagt, wenn es meiner wäre, einige haben gesagt von den Erwachsenen, wenn es meiner wäre, dann hätte ich schon längst im Elbbach ersäuft. So. Meine Mutter hat gesagt, kannst du nicht so sein wie alle anderen Leute? Da kam der Satz zum nächsten Mal. So, meine Pauke war in der festen Überzeugung, nach meinem Auftritt beim Abitur, Hicke, ballerbreit, mit zwei wunderbaren, tollen Sexarbeiterinnen aus Wiesbaden, die ich mir gewünscht hatte und bezahlt hatte zu meinem Abitur. Wunderbar, ich hatte eine gute Entourage dabei. Haben die gesagt, der Bausch wird Zuhälter, Verbrecher, Drogenhändler. Einer an der Schule muss es ja werden. Und jetzt ist klar, wer es wird. Und um das Ganze jetzt zu übertreiben, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal nach 54 Jahren war ich wieder zur Abiturfeier. Die wollten mit mir nichts und ich wollte auch nicht. Und diesmal hat ein alter Pauker, den ich sehr schätze, der sehr viel zu meiner politischen Bildung auch beigetragen hat, Dr. Meyer, der ist über 90, der hat gesagt, wenn der Bausch nicht kommt, komme ich jetzt auch nicht mehr. Und mehr oder weniger wegen dem bin ich dann dahin gefahren. Und da kam mir einer entgegen und sagte, Joe, dass aus dir noch was geworden ist. Du glaubst gar nicht, wie glücklich mich das macht. Die hat mich ja seither nicht mehr gesehen. Mhm. Auf der einen Seite ist es schön, wenn man Menschen glücklich machen kann. Auf der anderen Seite natürlich fiel mir ein, also das letzte Mal, als sie mich sozusagen aus der Nähe gesehen haben, waren die der festen Überzeugung, der, also wer dem folgt, der geht irgendwo in den Abgrund. Mhm. Wenn der in einem Gefängnis landet, dann garantiert nicht das.
Genau. Du hattest natürlich dann irgendwann das Privileg, quasi deine dunkle Seite, die wir alle haben, auf der Bühne auszuleben oder vor der Kamera. Und dann viele haben dir ja auch gesagt, dein Gesicht eignet sich hervorragend für die Gangsterrollen. Die haben es nicht so elegant gesagt wie ich, ne? Die haben
naja, so ein ich sag mal, bisschen deutlicher gesagt. Ich habe mich früh damit abgefunden, dass man mich nicht für unser Lehrer Dr. Sprechen lassen wird. Ja. Das ist klar, wenn man so aussieht wie ich war immer gebucht am Anfang für Zuhälter, Totschläger, Vergewaltiger und so ein Kropfzeug. Und jetzt, wo ich älter bin, der den Auftrag dazu gibt oder so, sowas.
Genau.
Der einzig seriöse Rolle, die ich habe, ist wirklich der Dr. Roth im Kölner Tatort.
Ja.
Deshalb spiele ich den mittlerweile, glaube ich, schon im 27. oder 28. Jahr. So, ich glaube, 1996 haben wir angefangen zu drehen, 97 wurde der erste gezeigt. Also wir sind bei Nummer 97, 95, Wahnsinn, davon war ich dabei. Mhm. Also das mache ich nicht nur, weil ich immer wieder von Neuem den Roth erfinde, sondern weil ich mir denke, hey, noch eine seriöse Rolle wirst du nie wieder kriegen in diesem Leben. Bei den Rentner kommst du sowieso nicht mehr. Egal, ich will jetzt keine, der Werbeblock ist zu Ende. Aber natürlich ist das für mich auch immer etwas gewesen, wo ich die dunkle Seite so ein bisschen mit Koketterie ausleben konnte. Ich habe auf der Bühne natürlich auch Verbrecher gespielt. Also die Annäherung an Verbrechen und an die dunkle Seite, die hat früh stattgefunden. Aber es war nicht das Faszinosum für das Verbrechen, was mich angetrieben hat, sondern eher die Faszination für die Frage, was macht einen Menschen böse? Mhm. Was macht ihn böse? Was sind die Trigger? Was ist es? Es ist das Elternhaus, die Genetik, es ist Hirnorganik. Was macht den Menschen böse?
Du hast dich jetzt wirklich lange schon damit beschäftigt, auch in Büchern, natürlich in deinem Kontakt mit den Patienten im Krankenhaus. Was ist deine Antwort? Es wird nicht eine geben. Es ist die Mischung aus allem. Aber
es ist multifunktional, wie wir sagen, oder multifaktoriell. Ja. Wenn die Frage einfach gewesen wäre, hätte ich mir nicht 32 Jahre lang das Hirn martern müssen. Ja. In Gefängnissen. Es fängt an mit Genetik, 40-60%, je nach Autor. Die Diskussion über den freien Willen will ich jetzt gar nicht mehr aufbrechen. Es gibt einen wunderschönen Satz von Rüdiger Safranski, der sagt, das Böse ist im Moment der Preis der Freiheit, die wir bezahlen. Also das ist der Preis für die Freiheit, dass wir entscheiden können. Mhm. Und der eine entscheidet sich, für das Böse, weil er eine schwierige Kindheit, schlechte Erfahrung, Missbrauch erlebt hat und Gewalt, so wie ich auch.
Wollte gerade sagen, ja.
Und wie gesagt, der eine erlebt das Gleiche, aber wenn es keine Momente mehr gibt, wo das repariert werden kann, wo man zur Ruhe kommt und wenn man nicht die Chance hat, dass im Alter von 4, 5, 6, 7 Jahren diese Verletzungen wieder, sage ich mal, repariert werden können, dann kriegst du einen Hardware-Schaden. Mhm. Und dann ist es nicht überraschend, sage ich jetzt mal, um in dem Beispiel zu bleiben, dass manche Betriebssysteme, manche Anwendungen abstürzen können. Ja. Je größer der Schaden ist, desto häufiger ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Betriebssystem sozialer Mensch immer mal wieder abstürzt. Ja. So habe ich mir es erklärt. Und das ist für mich so eine Metapher für das, was ich insgesamt sehe. Und natürlich ist es auch verbunden mit Armut und mit sozialem Ausgegrenztsein und so weiter. Das gehört natürlich alles mit dazu. Mhm. Es funktioniert. Mhm. Um Menschen in die Kriminalität zu treiben oder so, funktioniert es jedenfalls. Wobei man dann immer unterscheiden muss von den Tätern, die halt geleitet werden von Trieb und von Fantasien und Vorstellungen, die sogar das sprengen, was ich mir vorstellen kann. Also das ist ja nochmal eine andere Nummer.
Ja, jetzt warst du, ich habe schon mal gesagt, 32 Jahre Arzt im Knast. Wie oft hast du dich einfach in eine schöne Landarztpraxis gewünscht oder in eine ganz normale Klinik? Die Sehnsucht mal nicht hinter Gittern zu praktizieren, die muss doch da gewesen sein.
Ich habe das, die Sehnsucht dahin hatte ich nie. Ich habe ungefähr 1992 mal so, da war ich ja mittlerweile schon 4 Jahre da und ich wollte, mein eigentliches Ziel war ja mal in die Chirurgie oder in die Urologie zu gehen und dann dachte ich mir, jetzt ist so ein Zeitpunkt, ich könnte jetzt gehen. Mhm. Und dann passierte am 30. Juni 1992 ausgerechnet in meiner Abteilung eine Geiselnahme. über viele, viele Stunden eine spektakuläre Geiselnahme im Gefängnis. Es stellte sich heraus, es ist auch schwer für die Polizei, ins Gefängnis zu kommen, in der Geisellage und so weiter.
Aber du warst an dem Tag nicht in der Klinik, oder im Gefängnis?
Ich war an dem Tag im OP, also 12 Kilometer weiter. Ich dachte, man muss auch mal Glück haben. Mhm. Aber bei mir spielte sich das ab. Am Ende gab es 3 Schwerbrandverletzte. Eine junge Zahnarzthelferin war am meisten betroffen. 2 meiner Mitarbeiter, andere waren schwerst traumatisiert. Und das war so eine Geschichte, das war wie so eine... Man hatte das Gefühl, jetzt ist, hat Scholz gesagt, eine Zeitenwende. Mhm. Man hatte das Gefühl, also jetzt kannst du nicht gehen, weil jetzt bricht alles auseinander. Mhm. 5, 6, 7 Leute kommen nicht mehr, traumatisiert, Stimmung völlig verheerend. Und dann bin ich erstmal geblieben und habe diese Idee, mal woanders hinzugehen, dann verworfen. Ich habe danach nicht mehr eine Stunde drüber nachgedacht, ob ich woanders hingehen könnte, sollte, wollte.
Aber, einfach mal eine Oma mit dicken Füßen.
Ja, aber ich
oder
hab da,
den Oma
mit dicken Füßen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob du deine Patientin mal neben umarmen kannst, kannst sie anfassen und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, das, was ich da mache, machen viele vielleicht nicht so, wie ich das mache. Mhm. Nicht so gut, nicht so empathisch, nicht so.
Was ist der entscheidende?
Wie auch immer, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, ich bin jemand, der mit diesen Gescheiterten und Ausgekotzten und so weiter, mit diesen schwierigen Leuten halt gut kann. Mhm. Warum auch immer. Also das ist so, Werner Herzog hat mal so einen wunderbaren Satz gesagt, der hat gesagt, mich interessieren eigentlich die Gescheiterten mehr als die, die so glatt durchs Leben gehen. Mhm. Und das sind die Charaktere, die ich als Schauspieler natürlich auch bevorzuge. Gebrochene Charaktere, gescheiterte Charaktere, Menschen, die urplötzlich in den tiefsten Abgründen ihrer Existenz angekommen sind. Das sind natürlich die Figuren.
Deshalb hat
die
der Klaus Kinski auch so
die mich als Schauspieler anmachen. Und es kann sein, dass ich deshalb auch ein größeres Fable hatte für die Figuren, die mir über den Weg gehen.
Und du hast gerade gesagt, du bist anders mit ihnen umgegangen. Du hast vielleicht eine Nähe, ist wahrscheinlich falsch, aber du hast geschafft, sie als...
Die wussten immer, der Bausch ist authentisch. Der sagt, was er von mir hält. Wenn er gesund war, hat gesagt, sie haben Glück, ich habe sie untersucht, sie sind gesund, sie können arbeiten. Das hat nicht vielen gepasst. Ja, wir haben Glück, so, fertig, genau so, oder sie haben nichts, raus und so weiter. Aber sie wussten, hast du was, kriegst du die Medizin, die notwendig ist und die richtig ist, oder hast du nichts, schmeißt du dich raus. Aha. Und Authentizität ist in einem Laden, wo jeder jeden belügt mit Hingabe, natürlich ein bestimmtes Gut. Mhm. Und das ist etwas, das kriegst du da nicht jeden Tag. Mhm. Und also Leute mit so einer klaren Kante, mit einer klaren Haltung, aber auch so ein bisschen damit, dass man sagt, ey komm, der hat so viele Mörder und Verbrecher gespielt. Er ist doch auch einer von uns.
Fanden die das cool?
Am Anfang fanden die das cool. Die haben mich am Anfang gesehen als so völlig desolaten Typen, der da rumhing. Also der Rot kam ja erst später.
Ja, ja.
Am Anfang haben die nur gesehen, der kann haut aufs
Maul. Der ist wie wir.
Also jemand, der da so spielt, der kann kein schlechter Mensch, das kann kein schlechter Mensch sein. Ja, immer. Am Anfang war ich halt dann Kojak, danach war ich Doc Hollywood. Also in dem Moment, wo du die Kampfnamen bekommst, bedeutet das, dass man dich ja nur ein bisschen auch akzeptiert. Und spätestens in dem Zeitpunkt, wo einer kam und sagte, wissen Sie, Bausch, das, was Sie, was der Müller-Wohlfahrt in der Bundesliga, das sind Sie doch im europäischen Gefängniswesen. Wer kennt denn sonst noch einen außer Ihnen? Ja. Natürlich kannten die Leute mich nicht, weil ich so ein erfolgreicher Gefängnisarzt bin, sondern weil ich andere Sachen auch konnte. Aber das war halt spannend zu erzählen.
Hast du eigentlich gewusst, wer vor dir saß? Ich meine, irgendwann wirst du schon gewusst haben, aber hast du quasi gesagt, okay, 5-facher Mörder, Vergewaltiger irgendwie. Hat das eine Rolle gespielt bei deiner Einstufung der Patienten?
Nein, das hat bei mir keine Rolle gespielt. Manchmal lässt sich das nicht verhindern, weil das sind berühmte Nasen. Ich habe ja viele Patienten gehabt, die haben die ersten Seiten gefüllt der Zeitung. da war das Bild zu sehen, dann wusste man es, auch wenn ich in den Einzelheiten. Also mich hat es nicht interessiert. Mhm. Kommt der Nächste bitte. Und dann kommt der Nächste und ich sage, guten Tag, mein Name ist Bausch, was kann ich für Sie tun?
Aber es gab wahrscheinlich Unterschiede. Manche waren wahrscheinlich mit Hand- und Fußfesseln da. Und die anderen
gefesselt und mit Begleitung und den Hand- und Fußfesseln. Die anderen sind halt, du merkst, die sind wohl schon länger da. Mhm. Und du merkst auch ganz schnell, okay, die mit den Hand- und Fußfesseln sind die Privatpatienten, die werden ganz schnell. Ja. Die werden ganz schnell durchgeschleust, weil die werden begleitet von 4-5 Beamten. Mhm. Du kriegst auch du kriegst mit, wie so eine Anstalt atmet mit der Zeit. Das war für mich auch ein wichtiges Ding. Aber mich hat es nie interessiert, was haben die getan? Aha. Manchmal haben es meine Mitarbeiter signalisiert, okay, ja, so durch die Tür, oder jetzt kommt der und der, blablabla. Aha. Und da dachte ich mir, hey, ich komme doch besser, wenn ich, hey, jetzt wird hier gespielt.
Da haben wir dieses Vorurteilsfreie, oder?
Mein Respekt geht hier los. Mein Name ist Bausch, was kann ich für Sie tun? Mhm. Und dann wird entschieden, ist es jetzt freundlich oder wird es unangenehm? Ja. Wenn einer sich benimmt wie eine offene Hose, dann fliegt er raus. So einfach ist das. Weil, ey, wo kannst du das in der normalen Praxis schon mal machen? Mhm. Oder?
Ja.
Dass du sagst, okay, Sie können jetzt gehen.
Ja, klar.
Und das wusste man zu schätzen. Am Anfang, im ersten Jahr, habe ich, glaube ich, 129 Strafanzeigen gehabt, versuchten Mordes und erlassener Hilfeleistung. Das war die Willkommens-Laola-Welle, um mal zu gucken.
Was die Insassen sind, haben sie von dir behandeln lassen und haben dich dann des Mordes
besichtigt. Ja. Die müssen ja nur Auszüge aus ihrem eigenen Urteil verwenden. Dann klingt das schon sehr überzeugend. Aha. Jedenfalls in der Diktion. Und ich dachte am Anfang, hey, wenn die mich nicht wollen, dann kann ich ja wieder gehen. Also so schlimm ist es nicht, dass ich hier muss. Und bis dann irgendwann mal die Meinungsführer gesagt haben, hey, der ist okay. Ja. Der ist auch im Stahlgewitter, dieser Begrüßungsorgie, hat er nicht zurückgezuckt. Mhm. Also, weißt du, wenn du im Krankenhaus, wenn du einem Arzt sagst, der Doktor, sind Sie sich wirklich sicher oder meinen Sie nicht, doch, könnte doch was sein. Mhm. Dann hast du im Knast natürlich verloren. Du hast auch im normalen Medizin verloren, wenn du deinen Arzt völlig aus dem Konzept bringst. Du bist schon, du willst natürlich sicher sein, dass er sich sicher ist, ja, was er macht.
Ja, klar.
Und das ist im Knast unheimlich wichtig und vor allen Dingen die richtige Diktion. Und ich habe immer dafür gesorgt, dass meine Patienten, wenn sie mich verlassen haben aus der Sprechstunde, wusste der, was er hat.
Ja.
Und er wusste auch, was er alles nicht hat.
Okay.
Und ich auch. Aha. Und das war auch, hat er so formuliert, also ich habe es ihm so formuliert, dass er es auch verstanden hat, egal in welcher Sprache oder aus welcher sozialen Schicht er kam.
Das ist ganz wichtig und es wäre auch in normalen Praxen sehr, sehr wichtig, dass da Klartext gesprochen wird. Deine Tochter, wie hast du ihr erklärt, was du machst? Ich meine, die wird irgendwann sagen, cool, der Papa ist Schauspieler, der ist Arzt, aber seine Praxis, ich kann ihn nicht mal rasch in der Praxis besuchen.
Naja, meine Tochter es war eine witzige Begebenheit, ich werde es nie vergessen. Ich fahre gerne mal schnell und flott und kriege auch gerne schon dann mal Strafzettel. Und jedenfalls irgendwie, ich lag bei mir im Haus da irgendwie auf dem Sofa um die Ecke und es klingelte. Und ein Polizist hat offenbar versucht, irgendwie zu gucken, ob das Foto von der Blitzampel mit dem Menschen, der jetzt erscheint, kompatibel ist, also um sicher zu gehen. Und ich lag noch da und der Polizist sagte zu meiner Tochter, ja, hallo, ist denn der Papa zu Hause? Und meine Tochter so, nee, der ist im Knast. Und da merkte man so richtig, dass der Polizist gedacht hat, okay, jetzt ist alles zu spät, das arme Kind, der Alte im Knast, komm. Wegschmeißen. Also insofern hat sie mich damit meine Tochter ist auch in der Wohnung direkt mit Blick auf den Knast aufgewachsen. Mhm. Also ich glaube, sie hat das nicht besonders tangiert. Das war nie ein großes Thema. Ich habe das da gelassen, weil das ist mein Job.
Ja, okay.
Und als Arzt musst du trennen können. Mhm. Ja, also ob das jetzt verbrecherische Patienten sind oder nicht verbrecherische Patienten. Es gibt Sachen, die nimmst du mit nach Hause, aber die willst du jetzt nicht mit deinen Liebsten dauernd diskutieren, sondern das ist dein Beruf. Und ich habe das immer besser hingekriegt, wenn ich die Tür vom Gefängnis, die letzte Tür zugeschlossen habe, das auch hinter mir zu lassen. Jedenfalls von 7 Tagen.
Ganz wichtig.
Absolut.
Ganz, ganz wichtig.
Ja.
Wann sehen wir dich wieder? Wann ziehst du wieder eine Leiche aus dem Kühlfach?
Naja, ich glaube, jetzt in Kürze wird der nächste Tatort schon wieder gezeigt. Mhm. Irgendwie jetzt an irgendeinem Sonntag, der jetzt bald kommt. Mhm. Jetzt glaube ich sogar am nächsten. Ja, ich glaube am nächsten Sonntag. Ja? Ist es so
freuen wir uns drauf.
Ja, ich auch. Weil ich bin immer ganz gespannt, welche Folge jetzt von denen, die wir auf Halt
haben. Du hast natürlich schon, genau.
Ja, wir haben, genau. Nee, habe ich nicht, aber ich kriege natürlich mitgeteilt, wenn er gesendet wird und ich weiß dann immer auch von Klaus und Dietmar, ob gut oder ob die sich auch besonders freuen, weil das natürlich auch unter uns ein Thema ist. Wir kennen uns ja schon lange. Und
ist das eine Freundschaft? Klaus Behrendt, Dietmar Behr und du?
Ich würde schon das heute als nicht nur, dass wir Kollegen sind, wir haben ja seit Tatort Manila gemeinsam den Verein Straßenkinder der Welt e.V. Wir engagieren uns für Kinder auf den Philippinen, natürlich in Afrika, aber auch seit vielen Jahren in Deutschland mit einem tollen Projekt, was Klaus ins Leben gerufen hat. Das ist so ein Schulranzenprojekt. Mhm. Wir starten gleich. Tolles Projekt. Und also, es macht Spaß und es verbindet uns nicht nur das Miteinander mimen, sondern auch eben diese gemeinsame Sache, die für uns alle drei natürlich mit Herzblut irgendwie gemacht wird, weil man gibt auf diese Weise ein bisschen was von dem zurück, was man an Glück hatte. Mhm. Und vor dem Hintergrund meiner Geschichte kann ich sagen, hey, ich habe viel Glück auch gehabt. Mhm. Also ich habe auch Grund, mal was zurückzugeben.
Also manchmal ist es leicht, das Leben auszuhalten.
Damit ja, aber es lässt sich doch viel besser auch auszuhalten, wenn du dafür sorgst, dass viele ihr Leben auch behalten. Mhm. Sei es in Afrika, auf den Philippinen oder sowas und dass andere Kinder aus anderen Ecken halt eben es leichter haben oder nach einer dunklen Phase auch wieder ans Licht kommen, wie auch immer. Also mich rührt also jedes Mal auch emotional auf. Also das muss ich ehrlich zugeben. Das ist insofern wirklich Herzenssache.
Joe, wir freuen uns, wenn wir dich wiedersehen. Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke dir für die Einladung und für das Gespräch. Dankeschön.
Alles Gute dir.
Danke.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD-Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.